Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat Mai. Jurorin im Studio ist heute Caroline Röder, Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Caroline Röder, Sie sind ja schon lange Jurymitglied. Wie schlägt sich denn die besten Liste in Ihrer Hochschularbeit nieder?
Also die besten 7 haben eine recht große Bedeutung für meine Arbeit. Ich empfehle Studierenden oft die Auswahl. Sie können sich gut daran orientieren bei der Literatursuche für Haus- oder Examensarbeiten. Und natürlich ist auch das Hörfunkformat an und für sich schon interessant. Um darüber zu sprechen, wie man rezensiert auswählt, und für die Lehramtsstudierenden ist natürlich auch interessiert, wie man moderiert, zum Beispiel so gut, wie das hier bei den besten 7 gemacht wird.
Heute geht's um die besten 7 im Monat Mai. Zentrales Thema unserer Bücher ist, wo ist mein Platz in dieser Welt und wer steht an meiner Seite? Es geht also um Familie, Freundschaft, erste Liebe, und dazu begrüßt sie Ute Wegmann. Kim Fupz-Aakeson, geboren 1958, dänischer Schriftsteller, Illustrator, Comic- und Drehbuchautor. An die 100 Veröffentlichungen gibt es von ihm, einige ins Deutsche übersetzt. Ich bin Fan seit dem Jahr 2000, seitdem ich Ulla und alles las. Jetzt hat er eine Geschichte über Verlust und Sehnsucht geschrieben. Es geht um einen Jungen, etwa 10 Jahre alt, und der vermisst seinen besten Freund, der mit den Eltern sehr weit weg nach Australien gezogen ist. Der Freund fehlt überall. Auf dem Heimweg, auf dem Schulhof, beim Spiel. Als der Junge den dementen Großvater im Pflegeheim besucht, beginnt er über weitere Verluste nachzudenken und welche Dinge eigentlich wirklich von Bedeutung sind. Dinge, die verschwinden. So der Titel, ein Bilderbuch, das in warmem Rot daherkommt und von dem außerordentlichen Stian Hole, einem norwegischen Illustrator, bebildert ist, den wir durch Garmens Sommer und Annas Himmel kennen. Caroline Röder, ein Buch über Abschiede?
Ja, über Verluste, und es wird sehr ernst genommen. Das wird also nicht kindlich sozusagen klein gemacht oder lächerlich gemacht, sondern das ist ein, finde ich, ein sehr intensiver Einstieg darin, wie Kinder das erleben können, dass sie etwas verlieren. Sie haben es schon erzählt, hier geht es erstmal um den Verlust des besten Freundes, der nach Australien wegziehen muss mit seiner Familie. Aber der Junge fängt dann an, darüber nachzudenken, was es überhaupt heißt, etwas zu verlieren. Er denkt nicht nur über seine 8 Milchzähne nach, die er verliert, sondern eben auch über den Tod. Er selbst hat das auch schon erfahren, weil sein Hamster gestorben ist. Wenn man sich durch das Bilderbuch blättert, werden so verschiedene Episoden vorgestellt aus der Familie. Und immer geht es eben um den Verlust. Und das wird, finde ich, sehr klug und gleichzeitig aber auch ein bisschen humorvoll erzählt.
Nun kennen wir Stian Hole. Er arbeitet manchmal fotorealistisch oder mit fotorealistischen Elementen, mit Zeichnung und Collage, mit Fokussierung auf Details, oder manchmal hat er auch Wimmelbildszenen. Wie hat er denn diese Geschichte erzählt?
Also auch genauso so schön, wie Sie es gerade beschrieben haben, eben mit so hyperrealistischen Darstellungen von Figuren, aber eben auch mit schrägen Anschnitten. Besonders hat mir gefallen zum Beispiel ein Bild, da sieht man den Vater von Bosse, das ist der Junge, der dann wegzieht. Der sitzt da als großer Boss hinter seinem großen Schreibtisch, und alle Insignien dieses Büros sind zu sehen. Aber wenn man genau hinsieht, und das ist eben so typisch für die Illustration von Hole, dann sieht man unter dem Schreibtisch, sieht man ein paar Jungsknie, und die sind verschorft, und wir wissen aus dem Text davor, das muss Bosse sein, der sich da versteckt. Also man kann ganz oft eben in den kleinen Details etwas entdecken und man kann sich wirklich in diese Bilder verlieben.
Nur mit dem Cover, ich dachte, das Cover trifft nicht so ganz genau den Text. Wie ging es Ihnen mit dem Cover?
Ja, da sieht man eben die beiden zusammen sozusagen, noch die beiden besten Freunde. Und das ist nicht die Dimension an Illustration, die einen innen erwartet, und auch nicht die Dimension des Verlustes, die da eigentlich auserzählt wird. Das ist ein bisschen schade, aber man wird umso mehr, wenn man hineinsieht, dann überzeugt von diesem Buch. Und es ist wirklich ein besonderes Werk wieder, was in ganz bestimmt auch wieder große Fans hervorrufen wird.
Über den Wert der Freundschaft, über Sehnsucht und vor allen Dingen auch über neue Möglichkeiten, Dinge, die verschwinden. Von Kim Fupz-Okkeson und Stian Hole aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Hansa Verlag, 32 Seiten, ab 6. Um eine etwas andere Freundschaft geht es im nächsten Buch. Mein ziemlich seltsamer Freund Walter von der bekannten Schriftstellerin und Dramatikerin Sibylle Berg, reichlich bebildert in Schwarz-Weiß von Julius Thesing, der 2020 an der Hochschule in Münster mit einem Comic seinen Bachelor machte. Die Geschichte? Wir haben einen Außenseiter, der ein Mathe-Genie ist, sich jedoch in einer Prekariatssituation befindet, Eltern, die ihn zu vernachlässigen scheinen, und da landet eines Tages ein UFO, ein Außerirdischer bleibt zurück und wird zum stärkenden Freund. Ein alleingelassenes Kind mit Eltern, die nie Geld haben, die trinken, die nur auf dem Sofa liegen, kein Essen im Kühlschrank, nur Fertiggerichte, pöbelnde Jugendliche auf Kinderspielplätzen, bis der Außerirdische kommt. Und es richtet. Caroline Röder, wie viel Klischee verträgt so eine Geschichte und wo geht diese Geschichte darüber hinaus?
Ja, das ist eine Geschichte, die erstmal alles sozusagen aufführt, was man so aus dem problemorientierten Kinderbuch kennt. Aber sie wendet das ins Witzige bzw. ins Absurde. Und ich glaube, dass man, wenn man das liest, schon auch verstehen kann, dass das jetzt eine völlig überzogene Geschichte ist, die erzählt wird. Diese Lisa und ihre also alkoholisierten, arbeitslosen und antriebsarmen Eltern, die dann auch noch gemobbt wird und auch von der Lehrerin gemobbt wird, da wird einem eigentlich schon deutlich, das ist zu dick aufgetragen. Und dass dann ein UFO landet mit einem Außerirdischen, da wendet sich eigentlich die ganze Geschichte ins Absurde. Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, das Ganze ist ja eine Adaption von einem Theaterstück, was verfasst wurde von Sibylle Berg. Und man merkt dem Text, finde ich, noch sehr stark an, oder dem Comic noch sehr stark, diese theatrale Fassung an.
Was sagen Sie denn zur Illustration? Die nimmt ja einen sehr großen Part ein, ist schwarz-weiß. Wie kann man die beschreiben?
Also mich hat es ehrlich gesagt an was ganz Altes erinnert, und zwar an Hannes Hegen, dieser DDR-Illustrator und seine Abrafaxe. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Old Style. Es ist sehr so cartoonhaft, aber natürlich auch ein bisschen parodistisch. Die Figuren haben so runde Clownsnasen. Sie sind so mit dicken Strich gemalt und es ist sehr einfach karikierend. Ja, es ist nicht nur schwarz-weiß gedruckt. Die ganze Geschichte ist sehr schwarz-weiß. Es kommt dann ja eben ein Außerirdischer, der dann Walter betitelt wird, und der hilft dann diesem Mädchen Lisa. Aber auch das ist natürlich also völlig überzogen dargestellt, wie er da eingreift oder beziehungsweise seine Hilfsmaßnahmen. Man kann aber sagen, durchaus wirkungsvoll.
Ob heraufbeschworene, reale oder fantasierte Außerirdische es für uns regeln werden, wir werden sehen. Mein ziemlich seltsamer Freund Walter von Sibylle Berg und Julius Thesing erschien im Fischer Verlag, 144 Seiten, ab 7. Familie kann kompliziert sein, muss aber nicht. Manchmal weiß man gar nicht so viel über die anderen, was sie zum Beispiel den ganzen Tag machen, während man selbst in Kita oder Schule ist. Die Eltern zum Beispiel, die ältere Schwester oder auch die Oma mit dem Baby. Die Illustratorin und Autorin Lili Larange hat sich Tonis Tag einmal genau angeschaut. Was machen eigentlich die anderen die ganze Zeit? So der Untertitel. Und das fragt sich das Toni-Kind, bei dem man eigentlich nicht so genau weiß, ob Mädchen oder Junge. Die Uhrzeit trägt uns durch den Tag und die Nacht, bis alle Menschen schlafen und nur noch der Kater, selbstverständlich auch er Familienmitglied, unterwegs ist. 5 bis 6 Einzelbilder auf jeder Seite, unter jedem Bild ein Satz. Caroline Röder, was erzählen Bilder und Text?
Ja, sie erzählen wirklich einmal von morgens, vom Aufstehen über den ganzen Tag in Stationen aufgeteilt, dann die Arbeitswege, die einzelnen Tätigkeiten von den Familienmitgliedern, also die Kinder Lina, Toni und Elias. Elias ist ein Säugling, Vater, Mutter, die arbeiten gehen. Die Mutter hat ein Blumengeschäft, der Vater ist in einem Büro und die Oma versorgt zu Hause den Säugling. Wir sitzen mit denen am Frühstückstisch, dann brechen alle auf, dann geht es ab in die Arbeit und in die Schule. Für die Lina Und dann langsam sortiert sich dann die ganze Familie sozusagen wieder zurück, bis alle wieder am Abendbrottisch sitzen. Und man sieht das in Ausrissen. Und das ist ganz spannend zu verfolgen und ist ein bisschen wie ein Wimmelbuch, aber ist eben nicht wie ein Wimmelbuch illustriert, sondern eben in einzelnen Bildausschnitten, wie so Bildausrisse, in denen man immer wieder sieht, wer wo ist und wer was macht.
Ganz schön viel los in so einer Familie, da hat man am Abend sicherlich viel zu erzählen. Tonis Tag von Lili Larange, der Untertitel Was machen eigentlich die anderen die ganze Zeit, erschienen im Klett-Kinderbuch, 32 Seiten ab 4. Wir gehen in eine andere Familie mit nur einem Kind, Molly Blume. Eine Geschichte des Kinderbuchautors Will Gmeling. Ein Kinderbuch ab 8. Auch hier haben wir einen sehr hohen Bildanteil mit ganzseitigen und halbseitigen Buntstiftillustrationen. Ganz bezaubernd. Buntstiftillustrationen der Freiburger Illustratorin Anna Schilling. Ein Mädchen, vielleicht 9 Jahre alt, ist genervt von ihren ständig aufs Handy schauenden Eltern und beschließt eine Erziehungsmaßnahme. Sie sperrt die Eltern, ohne Handy versteht sich, für 3 Tage in den Keller und versorgt sie doch durch die Katzenklappe mit Essen, um sie am Ende geläutert und, wie es im Buch heißt, entgiftet in die Freiheit zu entlassen. Caroline Röder, Maßnahmen der schwarzen Pädagogik erfolgreich ausgeführt durch ein Grundschulkind, ist das lustig oder animiert das unter Umständen zur Nachahmung? Wie muss man das lesen?
Also ich hoffe nicht. Man kann das also nur hoffen, dass das nicht passiert. Ich würde eher sagen, es ist eine verkehrte Weltgeschichte, weil normalerweise wird ja nun oft Kindern vorgeworfen von den Eltern, dass sie den ganzen Tag daddeln, wie das dann genannt wird, vor dem Computer sitzen und vor den Smartphones. Hier dreht Mehling die Geschichte um und sicher ja auch, sagen wir mal jetzt medienkritisch gesehen, auch zu Recht, wie viel Handykonsum Eltern dann auch haben. Und das wird natürlich sehr überzogen dargestellt, weil die ja in den Kerker gesperrt werden. Man muss allerdings auch sagen, also die Versorgung, die dann diese Molly ihren Eltern zuteil werden lässt, also das Essen ist eigentlich wie so eine Vollpension in einem Spa. Ich glaube, das geht denen da recht gut in ihrem Keller. Es wird ja dann auch so liebevoll auserzählt, dass die Eltern dann sich dort zusammenkuscheln und eigentlich endlich mal Zeit füreinander haben. Ich glaube, es ist weniger erzieherisch gemeint als irgendwie ein bisschen ein Spaß.
Was sagen wir denn zur Illustration, die ich persönlich ganz toll finde?
Die Illustration ist sehr schön, die gibt dem Ganzen auch dieser Geschichte, die vielleicht so ein bisschen im Moralischen hinkt, wie sie das auch schon angedeutet habe, gibt die mit diesem farbigen Bleistiftstrich eine Leichtigkeit und führt auch die Geschichte wieder zurück zu denen, die ja diese Geschichte lesen sollen, weil es geht ja nicht darum, dass dieses Buch sich jetzt an Erwachsene richtet, die in den Keller gesperrt gehören, sondern es ist ja ein Buch, was erkennbar an sich an die Kinder richtet und die sich vielleicht darüber wirklich amüsieren dürfen, dass ihre Eltern mal sozusagen gemaßregelt werden. Und diese Illustrationen sind wirklich witzig und sind aber auch zum Teil so kindlich naiv gemacht, gefallen mir ausgesprochen gut.
Molly Blume, zu lesen mit humorvollen Eltern von Will Gmeling und Anna Schilling, erschienen im Peter Hammer Verlag, 68 Seiten ab 8. An dieser Stelle will ich vielleicht doch noch mal erklären, wie die besten 7 eigentlich zustande kommen. Jeder Juror, jede Jurorin vergibt für 3 Titel Punkte, nämlich 5, 3 und 1 Punkt. Und die Titel mit den meisten Punkten, die alle natürlich zusammengezählt werden, sind die besten. So kann es sein, dass 10 Jurymitglieder einen Titel wählen oder auch manchmal nur 2. Wir haben uns damals entschieden, kein Ranking zu machen, sondern die besten 7 gleichwertig zu behandeln. Und so soll es auch weiterhin sein. Nun verlassen wir das Kinderbuch und widmen uns dem Roman, springen gleich in eine andere Zeit, nämlich ins 19. Jahrhundert. Die bekannte amerikanische Schriftstellerin Palaiseau, die mit Wunder und Whitebird 2 Bestseller geschrieben hat, beide übrigens auch verfilmt, kommt hier mit einem spannenden Abenteuer. Pony, wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg. Ein bisschen kitschiger Untertitel, aber was ist die Ausgangssituation? Ein Junge, ein Vater, ein Haus. Drei Männer tauchen auf Pferden, zwielichtige Gestalten. Man wolle die Fotografiekenntnisse des Vaters nutzen in wichtiger Mission. Für eine Woche nehme man ihn mit. Der Junge bleibt zurück. Am nächsten Tag erscheint eins der Ponys allein. Und Silas, der Junge, wertet das als Zeichen, dem Vater zu folgen. So beginnt ein Abenteuer. Caroline Röder, wir sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts, feiern die Anfänge der Fotografie, sind hier irgendwo auf dem Land, auf einer Farm und erleben welche Geschichte?
Also eine wirklich abenteuerliche Geschichte, die mich im Bann geschlagen hat. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Es ist eine richtige, lustige, witzige Abenteuergeschichte, die durch die Prärie sozusagen führt und in den Wald hinein auf einem Wunderpony mit einem Protagonisten, der einem irgendwie wirklich ans Herz wächst, der erwachsene Helfer dann bei seiner abenteuerlichen Reise zu seinem Vater findet. Es geht wirklich um das Bewältigen von tiefen Tälern, von Abenteuern. Und der Junge hat außerdem auch noch einen Geist dabei, einen besten Freund, einen magischen Begleiter, der ihn ja die ganze Zeit auch unterstützt. Und so wird in dieser Geschichte zwischen Abenteuer und Fantasy so changierend erzählt. Das ist wirklich spannend, das ist unglaublich schön und unterlegt eben noch mit dieser ganzen Fotografiegeschichte. Witzig und wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, aber gleichzeitig sehr, sehr unterhaltsam erzählt.
Palaiseau schreibt im Nachwort, das soll kein historischer Roman sein. Es geht ja auch um sehr viel. Also die Verortung ist historisch, aber es geht um den, wie Sie bereits gesagt haben, unsichtbaren Freund, um Spiritismus, um die Toten vor allen Dingen, auch um die toten Ureinwohner Amerikas, aber es geht ja auch um eine tote Mutter.
Auch hier haben wir sozusagen eine Geschichte, wo ein Kind einen Verlust erlitten hat. Und diese tote Mutter wird jetzt nicht auserzählt, aber sie ist da als eine verlorene Figur. Es wird aber eben auch eine wunderbare Vater-Sohn-Geschichte erzählt oder beziehungsweise ein Junge, der zu sich findet über eben einen magischen Begleiter, darüber, dass er allen Mut zusammennimmt. Und all das sozusagen versucht, in sich zu überwinden, was ihm vielleicht Angst gemacht hat und wo er vielleicht auch zu wenig Unterstützung bekommen hat.
Unter anderem geht es auch um den Wert des Einzelnen und darum, Erinnerungen zu schaffen. Pony, wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg. Von R.G. Palaiseau aus dem Englischen von André Mumot, Hansa Verlag, 304 Seiten, ab 12 Jahren. Die flämische, 1988 geborene Autorin Lisbeth hat ihren dritten erfolgreichen Roman geschrieben, Der ehrliche Finder. In den Mittelpunkt stellt sie eine Freundschaft zwischen dem Einzelgänger Jimmy und dem jungen Tristan. Tristan, der mit 5 Geschwistern und Eltern aus Serbien geflohen ist und auf dem Land in Flandern eine neue Heimat sucht. Wer sind diese beiden und was verbindet sie?
Die beiden Jungen verbindet, dass sie alleine sind, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Wir haben eben einmal diesen Jimmy, der ein Junge ist, die typische Außenseiterfigur, der sich damit beschäftigt und rettet, dass er Flippos, das sind so kleine Plastikteilchen mit Zeichentrickfiguren drauf, sammelt, die man in Chipstüten kaufen kann. Er hat eine wahre Sammelfetischismus und der andere Junge, der Tristan, der eben eine Fluchterfahrung hat, der traumatisiert ist und die beiden kommen nun zueinander und es hilft Jimmy, dem Geflüchteten. Man weiß aber sehr schnell nicht mehr genau, wer hilft eigentlich wem. Es wird gezeigt, dass dieses Miteinander einerseits wirklich wichtig ist, so dass sie auch voneinander lernen und auch aneinander Halt finden. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr traurige Geschichte, weil man auch merkt, dass es ein Defizit ist, das Jimmy dahin treibt, dann auch diesen Tristan zu unterstützen. Jimmy kümmert sich ja um diesen Tristan, er unterrichtet ihn, er legt heimlich eine Sammlung für ihn an. Er möchte unbedingt ihn unterstützen, dass die Familie bleiben kann. Und das Ganze steuert dann eben auf ein sehr spannungsvolles Ende zu, was man nicht verraten darf. Was zwar am Anfang schon so angetriggert wird, weil Tristan Jimmy anruft und sagt, komm zu uns, Aber was dann dort passieren wird, das erfahren wir wirklich erst auf den letzten Seiten. Und da nimmt die Geschichte auch noch mal eine ganz andere Wendung, während es im ganzen Mittelteil wirklich um eine Freundesgeschichte geht zwischen diesen beiden Jungs, die sich gegenseitig stützen. Dann plötzlich kommt eine unglaubliche Dramatik auf und es nimmt einen ganz anderen Weg, als man das vorher gedacht hat.
Es geht tatsächlich um viele Themen. Es geht um Freundschaft, es geht um Heimat, eine neue Heimat zu finden. Es geht vor allen Dingen auch sehr, sehr stark um Familie. Wie schreibt denn Lisbeth?
Ja, wie schreibt sie? Ich war ein bisschen zwiegespalten, weil die Geschichte, die erzählt wird zwischen den beiden, die ist so, dass man sich denkt, schön wäre es, wenn Menschen so füreinander da wären. Und man gerät natürlich etwas ins Stocken, weil das ist so herzerweichend und so liebevoll und unterstützend, wie man das wahrscheinlich in Zeiten des Krieges und so nicht unbedingt überall erleben kann. Es ist aber natürlich dramaturgisch ganz anders angelegt, die Geschichte. Sie steuert eben darauf zu, auf dieses dramatische Ende und auf das kann man zusammenbleiben und kann man sich gegenseitig so helfen oder ist solchen Menschen wie diesem geflüchteten Jungen zum Beispiel auf dieser Welt zu helfen oder auch diesem Jimmy.
Der ehrliche Finder von Lisbeth, aus dem Niederländischen von Helga von Beuningen, Fischer Verlag, 128 Seiten, ab 14. Im Leben klarkommen, das wünscht man als Eltern den Kindern. Was wünscht man sich selbst als junger Mensch? Endlich zu wissen, wo man hingehört, wer man ist, wer man sein möchte, von wem man geküsst werden will. Um es knapp zu formulieren, klarkommen. Das wünscht man sich. Und so auch der Titel unseres siebten Buches von Ilona Hartmann, geboren 1990, schreibt sie für Magazine und Zeitungen, moderiert und nun ihr zweiter Roman. Eine Ich-Erzählerin, große Schwester, Tochter, Abiturientin, später Studentin, auf der Suche nach, ja, wonach? Caroline Röder, nach dem Leben, oder?
Nach dem Leben und zwar natürlich beginnt dieses Leben jetzt in einer schwäbischen wahrscheinlichen Kleinstadt oder auch zumindest einer deutschen Kleinstadt. Es ist eine Figurenkonstellation, die wir auch aus anderen Coming-of-Age-Geschichten kennen. Eine Erzählerin, die sehr lakonisch darüber berichtet, wie es ist, wenn man eben heranwächst und eingeklemmt ist in so eine Kleinstadt, die darauf hofft, dass sie dann, wenn das Abitur geschafft ist, dass sie dann in die große, weite Welt und in das abenteuerliche Leben entkommen kann. Es ist ungewöhnlich, was Ilona Hartmann bei Klarkommen gelingt, weil sie schreibt eigentlich so einen Anti-Coming-of-Age-Roman, in dem sie ganz viele Dinge nicht macht. Die großen Gefühle, die tollen Abende, das rauschende Leben, das zeigt sie alles nicht, sondern die zeigt, wie die drei eigentlich so eher sich abstrampeln mit ihren Versuchen klarzukommen in ihrer neuen Umgebung, als sie dann in eine große Stadt gezogen sind. Aber das klasse Leben, das fängt eben leider überhaupt nicht so an, wie wir das sonst aus vielen Filmen oder Texten dieser Art kennen.
Es geht ja auch um so viel Pech. Immer wenn man gerade was Besonderes machen will, wird man krank und solche Dinge. Also es ist ja sehr nah an der Wirklichkeit.
Ja, also es ist auch mit so einem lakonischen Witz erzählt. Es sind ja 75 kleine Kurzkapitel. Die sind also wirklich immer nur ein, zwei Seiten lang und zum Teil umfassen sie nur wenige Zeilen. Meine Lieblingskapitelüberschrift heißt Tja. Die ist auch schon recht kurz. Und dann wird eben manchmal wirklich sehr mit wenigen Sätzen so skizziert, welches Drama nun wirklich wieder die junge Frau ereilt hat, dass sie zum Beispiel eine infektiöse Grippe bekommen hat vor der Party, auf die sie wochenlang gehofft hat, gehen zu können und auch gehofft hat, dass sie sich da endlich richtig verlieben kann und all das Pech gehabt war wieder nichts. Tja.
Tja, über den Wunsch nach Freiheit, Selbstbestimmung und Spaß in der großen Stadt, über das langsame Reifen einer Ich-Erzählerin, Klarkommen von Ilona Hartmann im Utstein Verlag, 192 Seiten, ab 14. Das waren die besten sieben im Mai. Ich danke der Jury, ich danke vor allen Dingen Caroline Röder. Nächste Woche zu Gast an dieser Stelle die Autorin und Zeichnerin Tanja Esch, die gerade für den Max-und-Moritz-Preis nominiert wurde. Schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.